Maria von Magdala. Als sie erwacht, sieht sie als erstes den Nachtfalter. Er sitzt am Fenster und seine Flügel zittern. Da weiß sie, es ist etwas Schlimmes passiert. Sie greift nach ihrem Kleid und geht hinunter, um sich einen Kaffee zu machen. Draußen ist der Mob. Seit Tagen grölt er auf den Straßen. Dumme Menschen, die die Mühen des Denkens aufgegeben haben. Sie sind roh geworden. Die Frau aus dem Bäckerladen, die Verwaltungsangestellten, der Busfahrer, die Friseurinnen, die Mütter. Ja, sogar die Mütter. Nachdenklich sieht Maria sie vorbeiziehen. Was treibt sie an? Sie trinkt einen Schluck Kaffee. Der Lärm wird lauter. Da sieht sie ihn. Sein Gesicht ist blutig. Ein paar Männer schubsen ihn. Die Polizei drängt sie halbherzig zurück. Maria greift nach ihrer Jacke und läuft hinaus. Sie muss hinterher. Sie hat keine Ahnung, was sie dann tun will. Aber sie kann nicht einfach zusehen. Sonst gibt es am Ende nur noch zwei Gruppen von Menschen, Täter und Zuschauer. Sie will zu keiner der beiden Gruppen gehören. Jemand packt sie am Kragen. Sie fährt herum. Petrus herrscht sie wütend an. Was machst du hier? Bist du verrückt? Du kannst nichts tun. Es ist gefährlich. Sie reißt sich los. Du bist ein Angsthase. Das, was ich tue, nennt man Realismus. Und das, was ich tue, nennt man Hingabe. Marias Augen sind grün und ihr Mund sieht aus wie eine Kirsche. Irgendwann ist sie einfach aufgetaucht, unverheiratet, damals wie heute. Sie wirkt nicht so, als läge ihr daran, diesen Zustand zu ändern. Allein schon ihr Name, Maria von Magdala. Wer heißt denn so? Frauen heiraten und dann nehmen sie den Namen ihres Mannes an. Das ist eine einfache Regel. Aber Maria interessiert sich nicht für Regeln. Sie lebt allein in einem Stadthaus. Petrus kennt keine zweite Frau, die das tut. Er mag sie nicht, weil sie so viel redet. Ihre Gedanken gehen eigenwillige Wege und sie scheut sich nicht, sie auszusprechen. Einmal hat er sie in einem zermürbenden Wortgefecht aufgefordert, die Dinge einfach mal so stehen zu lassen. Gern, hat sie geantwortet, wenn ich überzeugt bin. Kein Wunder, dass sie keinen Mann hat. Es scheint ihr völlig egal zu sein, was die Leute von ihr denken. So etwas hasst Petrus, weil er es nicht versteht. Er will alles richtig machen, sein Leben lang. Eigentlich wäre er gern ein Held. Leute wie Maria hindern ihn daran, weil sie keine Helden brauchen. Manche munkeln, sie verdiene ihr Geld mit Männern, die nachts in ihr Haus kämen. Wohlhabende Männer, wichtige Männer, die nicht gern gesehen werden wollen. Sie sei ihnen zu Diensten. Warum sollte sie sonst allein leben? Welche Frau will das schon? Petrus würde das gern glauben, aber selbst er weiß, dass es Unsinn ist. Maria würde niemals etwas nur wegen des Geldes tun. Aber dass sie sich nicht mal ein bisschen um dieses Gerede kümmert, das macht ihn wahnsinnig. Wieso schert sie sich nicht um ihren Ruf? Er hängt an einem Balken. Sein Kopf ist auf die Brust gesunken. Das Blut ist mittlerweile verkrustet. Er ist fast nackt. Das machen sie so, um zu zeigen, dass sie alles mit einem Menschen machen können. Alles, was sie wollen. Maria kann nicht erkennen, ob er bei Bewusstsein ist. Die Entfernung ist zu groß. Sie würde gern näher heran, aber die anderen sagen, es sei gefährlich, und Maria weiß, dass sie recht haben. Man ist in diesen Zeiten besser keine Sympathisantin eines politischen Aufwieglers. Sie kreuzigen auch Frauen. Damit wäre wirklich keinem geholfen, wenn sie auch noch da hingen. Also schauen sie zu, wie er stirbt. Die Männer sind gegangen. Man könne ja doch nichts tun, haben sie gesagt. Maria weiß, dass sie Angst haben. Sie haben Angst, zuzusehen, wie einer stirbt. In den Krieg ziehen, das können sie. Wenn es sein muss, können sie einen töten. Aber hier fühlen sie sich hilflos. Sie wissen nicht, wohin mit ihren Händen, mit ihren unbeholfenen Worten, wohin mit ihrem Schmerz. Also sind sie übrig geblieben, die Frauen, Klageweiber. Aber Maria klagt nicht. Sie ist wütend und sie schwört bei Gott, dass dies nicht das Ende ist. Sie können ihn töten, aber seine Worte, seine Stärke, seine Liebe können sie nicht töten. Niemand kann einen Traum töten. Maria mag keine Angsthasen. Ihr seid Kinder des Lichts, hat er gesagt. Also leuchtet. Wer Angst hat, leuchtet nicht. Aber Maria leuchtet, weil sie Sehnsucht hat. Sehnsucht zu erklären ist schwierig. Sie ist wie der Griff nach dem Himmel. Aber wie kann man den Himmel fassen? Manchmal erhascht man ein Stück. Zum Beispiel, wenn man nach einem eisigen Wintertag ins Warme kommt. Oder wenn man nach stundenlanger Wanderung den ersten Schluck Wasser trinkt. Wenn man endlich jemanden in die Arme schließt, den man liebt. Wenn man plötzlich etwas glasklar sieht, als habe jemand einen Vorhang beiseite gezogen. Oder wenn man im Bett liegt, genau zwischen Schlaf und Wachsein. Wenn man sich zwischen den Welten bewegt. In solchen Momenten blitzt der Himmel auf. Manche sagen, Sehnsucht sei eine Sucht, die einen niemals zufrieden sein lässt. Aber so ist es nicht. Es ist eine Suche nach dem, was erfüllt. Hinter all dem steht ein einziges, großes Gefühl. Danach sehnt sich Maria. Und deshalb wusste sie genau, was er meinte, als er sagte, »Wer von meinem Wasser trinkt, wird nie mehr Durst haben.« Genau so war es, für eine kurze Zeit. Sie haben ihn abgenommen. Immerhin, manche lassen sie hängen. Zur Abschreckung, als Futter für die Krähen. Insofern muss man dankbar sein, dass sie ihn begraben können. Sie können seinen Körper waschen. Sie können ihn ein letztes Mal berühren und ihm die Augen schließen. Sie werden ihn betten. Es gibt ein Grab. Einer von den reichen Freunden hat es gekauft. Darin soll er liegen. Dorthin bringen sie ihn. Maria geht mit. Natürlich geht sie mit. In den letzten Jahren ist sie alle Wege mitgegangen. Dann wird sie ihn erst recht nicht auf diesem Weg allein lassen. Als sie ihn sieht, weiß sie, dass er nicht mehr da drinnen ist, in diesem kaputten Körper. Das beruhigt sie. Es stimmt sie fast heiter, weil sie denkt, ihr habt ihn nicht gekriegt. Maria kocht Kaffee, weil Kaffee hilft. Dann bügelt sie alles, was man bügeln kann. Dann stellt sie sich ein paar komplizierte Rechenaufgaben, um sich abzulenken. Dann isst sie einen Apfel. Dann erlaubt sie sich, ein paar Minuten hinauszustarren. Dann schrubbt sie die Fliesen. Der Tag besteht aus einer Reihe Danz, die aneinandergereiht ein bisschen Leben ergeben. Der Garten ist noch dunkel. Deshalb glaubt sie erst, sich vertan zu haben. Das Grab ist leer. Aber am Boden liegen die Tücher, in die sein Leichnam gewickelt war, und das beweist, dass sie sich nicht geirrt hat. Wo ist er? Maria sieht sich um. Die ersten Vögel singen. Ansonsten ist es still. Er ist auferstanden, rufen die Engel. Aber Maria hört nicht. Sie läuft durch den Garten, kopflos. Wer kopflos ist, kann nicht hören. Fast stößt sie mit dem Mann zusammen, der aussieht wie ein Gärtner, obwohl sie hinterher auch nicht hätte sagen können, wie sie darauf kam. Er trägt weder Rechen noch Spaten. Aber sie ist froh, jemanden zu treffen. Wo ist er? Wohin habt ihr ihn gebracht? Maria, sagt er. Und mehr braucht er nicht zu sagen. Da erkennt sie ihn. Sein Gesicht leuchtet im Morgenlicht. Sie streckt die Hand nach ihm aus, aber er schüttelt den Kopf. Halte mich nicht fest. Sein Blick ist warm und fest. So sieht kein Toter aus. Geh weiter. Bleib nicht hier stehen. Sie weiß, er hat recht. Sie weiß, die anderen denken, sie sei seine Geliebte gewesen. Und dass sie abwechselnd zornig und eifersüchtig waren, wegen der Nähe zwischen ihnen. Sie liebte ihn. Sie liebte ihn so sehr, dass sie manchmal am ganzen Körper zitterte. Aber als Mann wollte sie ihn nicht. Es war etwas anderes zwischen ihnen. Sie steckten die Köpfe zusammen. Sie redeten, bis die Nacht ging. Sie waren mutig und manchmal übermutig. Sie suchten und fanden, sie waren erfüllt. Es war so viel mehr Liebe zwischen ihnen, als sie je hätte in einem einzelnen Menschen finden können. Es war das Größte und Aufregendste, das sie in ihrem ganzen Leben erlebt hatte. Es ist schwer, das verständlich zu machen. Als sie am Morgen danach aufwacht, stellt sie erstaunt fest, dass das Gefühl noch da ist. Bevor es verloren geht, springt sie aus dem Bett. Denn wenn dieses Gefühl da ist, dann ist er da. Und da draußen wartet das Leben. Sie zieht sich an und beschließt, nach den anderen zu schauen. Die Luft ist klar, wie nach einem Gewitter. Es sind kaum Menschen unterwegs, nur ein paar Tauben gehen spazieren. Maria überquert den Markt und aus einem spontanen Impuls heraus kauft sie beim Bäcker eine Tüte Croissants. Der Mensch muss essen, auch wenn er traurig ist. Die 12 sitzen zusammen, als habe sie jemand bestellt und nicht abgeholt. Maria legt die Croissants auf den Tisch und weil sie merkt, dass das nicht reicht, sagt sie, weint nicht, seid nicht traurig und zweifelt nicht. Wir sind dran. Dies ist nicht das Ende. Dies ist der Anfang. Maria von Magdala, gelesen von Helga Heinold. Eine Geschichte aus dem Buch Eva und der Zitronenfalter, Frauengeschichten aus der Bibel, von Susanne Niemeyer. Edition Chrismon.